Von der Bitternis sing, Göttin. Von Achilleus, dem Sohn des Peleus, seinem verfluchten Groll, der den Griechen unsägliches Leid brachte und die Seelen zahlloser Krieger hinab in das Haus des Hades sandte, ihre blutvollen Leben dann nur noch Fleisch, an dem die Hunde fraßen.
Verbitterung, Schmerz und Groll, mit diesen Emotionen heben Homers Gesänge über die Schlacht um Troja an. Hier neu übersetzt und vorgetragen von Raoul Schrott. Er wählt hier übrigens die griechische Aussprache Achilleus, während wir im Folgenden der gebräuchlicheren lateinischen Aussprache Achilleus folgen. Dessen Groll, Achilles sprichwörtlicher Zorn, ist die treibende Kraft hinter der Handlung der Ilias. Der Trojanische Krieg zieht sich so lange hin, 10 Jahre, bis der Zorn besänftigt ist. Achilleus, der stärkste Kämpfer der Griechen, ist zunächst über Agamemnon erzürnt, denn dieser Heerführer hat ihm die schöne Sklavin Briseis entführt. Nicht, weil diese ihm so am Herzen gelegen hätte, Achill hatte am weiblichen Geschlecht weniger Interesse, sondern weil das eine tiefe Demütigung bedeutete. Zunächst zog er sich schmollend zurück. Erst als sein geliebter Freund Patroklos getötet wird, entbrennt er derart in Zorn, dass er in die Schlacht zieht, um Rache zu nehmen. Zu einem Zeitpunkt, als die Trojaner die Oberhand hatten, der Kampf der Griechen ausweglos scheint, greift Achilleus ein und will das Schicksal wenden. Achill ist nicht der Einzige, den der Zorn antreibt. Der Gott Apollon schickte den Griechen die Pest, weil er darüber erzürnt war, dass Agamemnon einen seiner Priester beleidigt hatte und dessen Tochter Chryseis als Beutesklavin behalten wollte. Unter dem Druck seiner Kämpfer musste Agamemnon seine geliebte Chryseis aber hergeben. Wut entbrannt, sann er auf Rache und nahm sich die Briseis von Achilleus. Die beiden Widersacher Agamemnon und Achill sind, nach der Säftelehre des Arztes Hippokrates, Choleriker. Solche Charaktere haben zu viel Cholé, zu viel der gelben Gallenflüssigkeit, und der Überschuss an Zornessaft macht sie reizbar und lässt sie immer wieder jähzornig die Kontrolle über sich verlieren. Es gibt aber, wie Homer-Übersetzer Raoul Schrott hervorhebt, durchaus unterschiedliche Zornestypen.
Agamemnon ist ein Choleriker, der noch relativ dumm ist. Achilleus ist dieselbe Art von Choleriker, nur ist er hell. Achilleus hat ein Temperament, mit dem er dauernd gegen die Wand läuft. Er verrennt sich permanent, auch deswegen gilt er ja als der schnellfüßige Achilleus. Das ist seine Natur, da kann er nicht anders, obwohl es immer wieder durch Götter und Göttinnen motiviert ist.
So umgarnt die Meeresgöttin Thetis, die Mutter des Achilleus, den Göttervater Zeus. Zur Strafe dafür, dass der griechische Heerführer ihren Sohn brüskiert hat, soll Zeus die Trojaner erst einmal siegen lassen, damit die Griechen spüren, wie sehr ihnen ihr stärkster Mann fehlt. Die Götter haben die Fäden in der Hand. Sie können zwar von Menschen verwundet und gereizt werden, aber sie sind die Mächtigeren und Stärkeren. Lediglich ihren eigenen Gefühlen sind sie unterworfen, und die folgen ganz ähnlichen Mustern wie bei den Menschen. Wie die Götter im Olymp, so tragen auch die Personen auf den Schlachtfeldern um Troja nicht individuelle Züge, sondern sie sind als Typen gestaltet. Rund 200 Jahre nach Entstehung der Ilias formulierte der Arzt Hippokrates seine bereits erwähnte Säftelehre, nach der er die menschlichen Charaktere nach 4 Körpersäften einteilte.
Der cholerische Charakter hat zu viel gelbe Galle und ist leicht reizbar. Der sanguinische Charakter hat zu viel Blut und ist heiter und aktiv. Der phlegmatische Charakter hat zu viel Schleim und ist schwerfällig. Der melancholische Charakter hat zu viel schwarze Galle und ist traurig und nachdenklich.
Der römische Arzt Galen hat die hippokratische Säftelehre weiterentwickelt. Und in der Persönlichkeitspsychologie wird bis heute darauf Bezug genommen. So wurde Florenz Litauers »Die 4 Temperamente unter der Lupe« ein Bestseller. Für Raoul Schrott, den antiken Kenner und Homer-Übersetzer, bietet die Säftelehre eine gute Möglichkeit, die Charaktere der Ilias und deren emotionalen Haushalt zu beschreiben.
Menelaus, dem man da die Frau genommen hat und der da anrückt, ist eigentlich der sympathischste Charakter. Bei dem könnte man sagen, der Bruder Agamemnons, also Menelaus, der erste Gatte der Helena, die ihm von Paris, von diesem trojanischen Laffen und Weichei geklaut wird, da könnte man sagen, ja, Menelaus ist eher so der Phlegmatiker. Er trägt das alles. Er ist ein ruhiger.
Dabei sind die Griechen wegen Menelaus vor Troja gezogen und sie belagerten die Stadt 10 Jahre lang, nur um die Frau des Menelaos, die schöne Helena, zurückzuerobern. Menelaos war tatsächlich ein phlegmatischer Typ. Sogar zur Brautschau ging er nicht selbst, sondern schickte seinen älteren Bruder Agamemnon vor, damit der an seiner Stadt um die Hand von Helena anhielt. Alle mächtigen Fürsten Griechenlands begehrten damals Helena, die schönste aller Frauen.
Als sie zu Freien kamen, waren sie gegeneinander von Mordgelüsten erfüllt. So leisteten alle den Treueid, auf einem geopferten Pferd stehend, sich der Wahl der Helena zu unterwerfen und nachher dem Auserwählten zu helfen, wenn jemand die Frau ihm streitig machen wollte.
Es war Paris, der dem Menelaos die Braut raubte. Und deswegen mussten die Griechen in den Krieg gegen Troja ziehen. Aber nicht der phlegmatische Menelaos, sondern der cholerische Agamemnon trommelte die griechischen Heerführer zusammen und erinnerte sie an ihren Treueeid. Phlegmatiker und Choleriker sind indessen die einzigen Charaktere, die in der Ilias in Reinform vorkommen. Aber es gibt melancholische und insbesondere sanguinische Momente. Als sanguinisch heiter lassen sich die Szenen beschreiben, in denen die Götter in das sprichwörtliche homerische Gelächter ausbrechen. Etwa über den Seitensprung der Aphrodite mit Ares. Der betrogene Ehemann, Hephaistos, hielt die beiden in der delikaten Situation durch ein unsichtbares Netz fest. Doch die Momente, in denen die niedrigen Götter ihre Belustigung oder Schadenfreude Ausdruck geben konnten, sind in der düster kriegerischen Ilias selten.
Es gibt sanguinische Momente. Es gibt dieses berühmte homerische Gelächter. Es gibt dieses burleske Element, wenn sich die Götter wieder streiten und Zeus, der oberste Gott, sich mit seiner Ehegattin Hera verkracht, wie wir das aus allen Sitcoms wissen. Das sind sanguinische Momente, bei denen das Lachen einem wieder das Blut in die Wangen treibt und einem merkt, das ist Leben, das gleich in der nächsten Szene dann wieder massakriert und niedergemetzelt wird.
Melancholisch wiederum sind zwar nicht die Protagonisten, meint Raoul Schrott, wohl aber die dichterische Stimme, die das kriegerische Geschehen und die Zeitläufe schildert.
Melancholiker gibt es eigentlich in der Ilias nicht, weil das dramatische Geschehen nicht zulässt. Ein Melancholiker auf dem Schlachtfeld ist eher verloren, schon von vornherein. Aber die Erzählstimme, die ist melancholisch. Insofern, als sie oft darauf in der Ilias zurückverweist, dass es eine Vorgeschichte gibt, wo die Menschen und die Helden damals weit stärker, weit kräftiger, weit mächtiger waren und dass die heutige menschliche Rasse dagegen weit abfällt. Dass es immer nur Zank und Hader in diesem Leben gibt. Also das ist ein eher melancholischer Blickwinkel, der sich auch so in der Distanz erschöpft. Homer ist ein äußerst distanzierter Erzähler, der kaum je direkt Partei ergreift, sondern wenn dann nur zwischen den Zeilen andeutet, dass er hier mal Position bezieht.
Alles ist vergänglich, außer der Ruhm der Helden, wenn er von einem Dichter besungen wird. Das ist die einzige, die melancholische Lehre, die aus der Ilias gezogen werden kann. Aber damit ist der Dichter nicht am Ende seines Lateins, oder besser Griechisch, sondern wir spüren nur die Beschränktheit der 4-Säfte-Lehre des Hippokrates in Bezug auf Homers Ilias. Ausgerechnet Odysseus, eine der zentralen Figuren Homers, könnte nach Hippokrates als Phlegmatiker eingestuft werden. Der große Dulder, wie er auch genannt wird, der keinen Umweg scheut. Der besonnene Odysseus, der sich von seiner Vernunft leiten lässt und sich notfalls die Ohren zustopft, um nicht seinen Trieben nachzugeben und sich von den Sirenen bezirzen zu lassen. Die Gefühlswelt der Ilias ist komplexer und vielfältiger, als es herkömmliche Charakterlehren oder Freund-Feind-Schemata erlauben. Hass wie auch Liebe ziehen sich quer durch die Fronten. Ziel der medizinischen Lehre von den Säften, auf Lateinisch humores, ist die richtige, gesunde Mischung der Körpersäfte, bei der sich im Ergebnis der Humor einstellt. Homers Helden jedoch verfügen nicht über ein Gleichgewicht. Sie leben so intensiv wie möglich und ergeben sich völlig ihren Leidenschaften. Vermutlich ist es das, was sie bis heute so attraktiv macht.
Pathos und die Ilias gehören so eng zusammen wie nur zwei Begriffe. Wobei dieses Pathos, unter dem wir heute so eine Gefühlsduseligkeit verstehen, ein völlig anderes ist. Götter wie Menschen haben eigentlich nur einen begrenzten Spielraum. Anders als wir heute glauben, sind die Momente, wenn sich die griechischen Krieger gegen die Götter auflehnen, haben nichts Prometheisches. Sie werden also nicht dafür bestraft, dass sie Götter verletzen. Im Gegenteil, in der Ilias passiert es also, dass Diomedes Aphrodite verletzt. Dafür muss er aber nicht sterben. Patroklos läuft gegen Apollon an, muss aber dafür nicht sterben. Es sind ganz im Gegenteil jene Momente, wenn sich der Mensch gegen die Götter auflehnt, wo er etwas Übermenschliches gewinnt, wo er eigentlich etwas dazu gewinnt, wo er menschlicher noch wird.
So bietet die Ilias ein Wechselbad der Gefühle. Am deutlichsten wird das bei Achilleus. Zuerst ist sein Herz vom schmerzhaften Gefühl der Demütigung erfüllt, weil Agamemnon ihn beleidigt hatte, indem er ihm seine Kriegsbeute und Kebse abtreten musste. Dann entflammt der Wunsch nach Rache in ihm. Zuerst in den eigenen Reihen gegen Agamemnon, dann gegen Hektor, der seinen Freund Patroklos ermordet hatte. Bei der Nachricht seines Todes geht er vor Schmerz zu Boden. Er ist so sehr von dem glühenden Verlangen nach Rache erfüllt, dass er ohne zu frühstücken in die Schlacht ziehen will, den Mörder Hektor mordet. Erbarmungslos schleift er dessen Leiche 11-mal um den Grabhügel seines Freundes Patroklos. Schließlich erweicht ihn das Flehen von Priamos, dem Vater Hektors. Achill fühlt Mitleid mit dem Vater. Er gibt die Leiche frei und zeigt so Respekt vor dem Feind. Für den Altphilologen Uwe Hölscher ist das der Kern der Ilias, der die emotionalen Säfte wenigstens am Ende der Geschichte wieder ins Gleichgewicht bringt.
Die Weisheit des Dichters hat ihm zuletzt die tiefgreifendste Umkehrung des Überlieferten eingegeben, indem er der alten Rachegeschichte den versöhnenden Schluss gab. Erst dieses Ende enthält den ganzen Achill. Es gehört zu der Größe Homers, menschlichen wie dichterischen, wie er unsere Teilnahme für Hektor und für Achill, für den edlen, sich überwindenden und für den unheimlich widersprüchlichen, naturgewaltigen, so liebenden wie hassenden, so grausamen wie zarten, im Gleichgewicht hält.
Die Zivilisation, die sublimierten Gefühle siegen am Ende über die blindwütige Barbarei. Bei aller Grausamkeit gibt es doch Humanes. So steht nicht der Untergang von Troja am Ende der Ilias, er wird erst im Rückblick in der Odyssee erzählt, sondern das positive Gefühl der Achtung und des Respekts auch vor dem Feind, ermöglicht durch die Einfühlung in die Gefühlswelt des anderen. Das Totenbankett am Ende der Ilias gibt den Menschen Raum für ihre Trauer und hierüber gelingt ihnen auch die Versöhnung mit sich selbst.